Herzlich willkommen zu Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Der Podcast rund um deinen Alltag in Praxis oder Klinik mit praktischen Tipps, wertvollen Anregungen und Informationen auf Augenhöhe.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Praxiswissen to go. Mein Name ist Angelique Phöbier und heute sprechen wir über eine ganz neue Art der Patientenkommunikation. Wir sprechen heute über die virtuelle Patientensprechstunde. Doch welche Möglichkeiten gibt es überhaupt und welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Welche Vorteile bieten neue Methoden überhaupt und gibt es auch Fallstricke? Heute erfahrt ihr, wie ihr konkret Abläufe und Kommunikation mit virtuellen Möglichkeiten in eurer Praxis verbessern könnt und erhaltet viele hilfreiche Tipps zur praktischen Umsetzung. Zu Gast haben wir dafür wieder drei Expertinnen. Zum einen Linda Fröhlich, sie ist MFA aus der Dermatologie und tätig im Hautzentrum Friedrichshain in Berlin. Hallo Linda.
Hallo.
Außerdem begrüßen wir Ines Bäblich, sie ist ebenfalls MFA aus der Dermatologie aus dem Hautzentrum Berlin-Tegel. Hallo Ines.
Hallo.
Und als Fachassistentin aus der Rheumatologie begrüßen wir außerdem Ulrike Erstling. Sie ist Vorsitzende des Fachverbands Rheumatologische Fachassistenz e.V. Herzlich willkommen, Ulrike.
Hallo.
Zu Beginn interessiert unsere HörerInnen bestimmt, ist denn bei Ihnen die virtuelle Patientenkommunikation schon gängige Praxis? Und wenn ja, wie funktioniert das konkret?
Also bei uns ist virtuelle Patientenkommunikation auf jeden Fall relevant. Also schon allein bei uns machen die Ärzte relativ viel Videosprechstunden und auch wir als MFAs kommunizieren viel virtuell mit den Patienten. Zum Beispiel verschicken wir auch verschlüsselte Befunde per E-Mail oder Terminerinnerungen, Terminbestätigungen, auch Informationen zu bestimmten Terminen gehen bei uns per Mail raus. Das machen wir alles. Auch Hinweise zu aktuellen Corona-Maßnahmen, Masken, Tests und so weiter und so fort, was da benötigt wird, schicken wir an die Patienten raus. Auch intern im Team gehört virtuelle Kommunikation ganz selbstverständlich dazu intern. Also wir haben ein Nachrichtenprogramm in unserer Software integriert, womit wir uns Informationen zukommen lassen können, zum Beispiel auch zu Behandlungen, Terminen, weiterem Verlauf und so weiter.
Also ja, das ist bei uns in der Praxis auch so, dass wir die interne Kommunikation sehr gut und sehr gerne nutzen. Ansonsten ist bei uns die virtuelle Sprechstunde noch nicht so üblich. Also auch wenn wir, wie gesagt, sonst topmodern ausgestattet sind, aber bei uns ist eher noch die telefonische Befundsprechstunde gang und gäbe, sage ich mal so.
Bei uns in der Rheumatologie gab es zusätzlich zu den persönlichen Sprechstundenterminen eigentlich schon immer die sogenannte Telefonsprechstunde. Die wurde genutzt, um zum Beispiel die Laborwerte mit dem Patienten zu besprechen. Die Videosprechstunde ist jetzt quasi Telefonieren mit Bild.
Also bei Ihnen drei komplett unterschiedlich und vielfältig. Wie sehen Sie das jetzt? Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit die virtuelle Patientensprechstunde funktioniert?
Also ich merke, das hängt auch von der Bereitschaft der Ärzte ab, wie weit die einen Schritt in die neue Technik gehen möchten. Und erfahrungsgemäß, obwohl ich das nicht pauschalisieren möchte, aber ist es so, dass vielleicht ältere Ärzte eher nicht bereit sind, diese ganze Technik aufzurüsten oder wenn sie überhaupt schon eine Grundtechnik haben und das mitzugehen. Wenn ich so rumhöre, höre ich immer das Junge oder neu aufgemachte Praxen da schon ganz anders das handeln.
Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich auch PatientInnen dafür offen und bereit sein müssen. Mit denen steht und fällt das Ganze natürlich. Also so gewisse Voraussetzungen müssen die zu Hause natürlich erfüllen. Zumindest irgendwie einen Mailzugang und ein videofähiges Gerät halt. Ein Smartphone, Laptop, Tablet, wie auch immer. Irgendwas muss da vorhanden sein. Das klären wir vorab auch immer mit den Patienten ab. Manche sind da sehr und feier und sagen ja. Und dann fragt man, haben Sie denn was? Ach so, nee, habe ich gar nicht. Das muss natürlich Voraussetzung sein.
Ja, und ich finde außerdem, dass Patientinnen sich auch schon gut mit ihrer eigenen Erkrankung auskennen sollten, also um selbstbestimmt damit umgehen zu können, wenn zum Beispiel gewisse Entscheidungen getroffen werden, wenn es um Therapie geht, um Familienplanung oder vielleicht auch Operationen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann denke ich, ist das persönliche Gespräch sicher am Ende zielführender. Dann ist noch zu berücksichtigen, das Unternehmen Praxis in Bezug auf Wirtschaftlichkeit. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man diese Sprechstunde anbietet. Und um virtuelle Angebote regelmäßig und dauerhaft anbieten zu können, ist das schon unheimlich wichtig, dass sich das Ganze auch trägt und der Aufwand und die Zeit dann auch honoriert wird.
Wie sehen denn die Vorgaben seitens der Krankenkassen bzw. der kassenärztlichen Vereinigungen aus? Gibt es beispielsweise eigene Abrechnungsziffern zur virtuellen Patientensprechstunde?
Ja, es gibt auf jeden Fall Regelungen von der GAV. Zum Beispiel gibt es tatsächlich eine spezielle Abrechnungsziffer für die Videosprechstunde. Die kann man zusätzlich zum regulären Ordinationskomplex abrechnen. Die beträgt ein bisschen mehr als 4 €, also auf jeden Fall mehr als eine Telefongebühr einbringen würde und ist vor allem außerhalb des Budgets. Auf der Internetseite der KBV kann man sich hierzu umfassend informieren, auch was die technischen Anforderungen angeht. Wenn jemand im Quartal zum Beispiel nur virtuell da war, gibt es eine Pseudoziffer, die abgerechnet werden muss.
Genau, diese Pseudoziffer 88220 ist nicht mit einem Betrag hinterlegt, sondern gilt quasi als Zählziffer für statistische Auswertungen. Und zum 1. April wurde die Begrenzung der Behandlungsfälle bei der Videosprechstunde von 20% auf 30% erhöht. Und diese dürfen dann auch entsprechend bei der Behandlung von PatientInnen ohne reale Konsultation abgerechnet werden. Denn es ist so, bei den übrigen PatientInnen kann die Videosprechstunde flexibel gehandhabt werden. Allerdings ist dann einmal im Quartal ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt notwendig, damit es überhaupt abgerechnet werden kann. Linda, habt ihr hierfür in eurer Praxis einen Zählmechanismus oder wartet ihr einfach mal ab, bis ihr geprüft werdet, dass ihr auch alles richtig abgerechnet habt?
Nein, wir können das mittels unserer Praxissoftware testen und nachprüfen, machen das über die Pseudoziffer, machen das tatsächlich auch regelmäßig, damit wir nicht irgendwo rausrutschen und plötzlich überrascht werden. Und trotz, dass wir die Videosprechstunden durchaus sehr ausgiebig nutzen, haben wir bisher noch keine Probleme gehabt und waren immer im Rahmen.
Also solche Systemumstellungen können ja gerade in großen Praxen recht aufwendig und umfangreich sein. Spielen denn technische Voraussetzungen der Praxen eine Rolle oder sind virtuelle Sprechstunden auch mit einfachen Tools machbar?
Ja, das ist so, dass die KBV und der GKV Spitzenverband eine Vereinbarung zu den Anforderungen gerade an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde geschlossen haben und die ÄrztInnen haben sich an diese Vereinbarung zu halten. Dazu gehört vor allem die Anzeigepflicht bei der KBV. Also es muss schriftlich mitgeteilt werden, dass sie zukünftig nach den bestehenden Regeln Videosprechstunde durchführen. Und erst dann können sie diese auch abrechnen. Also ohne geht es nicht. Es gibt verschiedene Videodienstanbieter, die vom GKV-Spitzenverband und der KBV geprüft und zertifiziert sind. Ja, und die näheren Informationen dazu, die gibt es auf der KBV-Homepage und jede Praxis kann sich ihren individuellen Anbieter einfach raussuchen.
Bei uns ist es so, wir hatten 2020 eine Komplettumstellung der Praxis, was Hard- und Software angeht. Und daher ist es bei uns jetzt in unsere Praxissoftware integriert. Also die Software hat sich vorher von den Anbietern und der KBV die ganzen Sachen sichern lassen und ist jetzt bei uns integriert. Wir brauchen da kein extra Programm mehr und wenn wir das im System aufrufen, die Videosprechstunde, öffnet sich automatisch die Patientenakte und der Arzt bei uns in dem Fall kann zwischen dem Video von dem Patienten oder der Patientin und der Patientenakte hin und her springen, was super bequem ist, weil er dann einfach alle Daten komplett dort hat. Vorher haben wir das mit DocCheck gemacht, das wurde von der KV angeboten. Das ging auch wunderbar und war total unkompliziert.
Das hört sich ja dann wieder für mich ganz großartig an, wenn du sagst, dass es mit dem DocCheck ganz unkompliziert abgelaufen ist. Das macht ja auch Mut. Und welche Frage ich mir stelle, ist, wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus? Also ich kann mir vorstellen, dass ja viele Chefs oder auch KollegInnen oder PatientInnen deswegen Bedenken haben, oder?
Also wie ihr schon festgestellt habt, ist ja technisch unheimlich viel möglich. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen vorgestellt und für die Videosprechstunde muss es einfach gewährleistet sein, dass der Inhalt der Sprechstunde verschlüsselt ist und somit auch keine Inhalte vom Videodienstleister eingesehen werden können. Ja, und was ich noch raten kann, ist, dass wenn die Konsultation mit weiteren Personen, also nicht nur dem Arzt und dem Patienten stattfindet, dass das dokumentiert wird, damit man da auch da auf der sicheren Seite ist.
Ja, Ines, weißt du, durch diese ganzen Zertifizierungsvorgaben der KVen und auch vom Gesetzgeber letztendlich, ist man auch datenschutztechnisch tatsächlich wirklich auf der sicheren Seite, wenn man nur so ein Programm verwendet, was von den KVen und KBVen zertifiziert und registriert ist. Da braucht man sich keine Sorgen machen.
Wo sind denn jetzt Ihrer Erfahrung nach so die wesentlichen Vorteile der Videosprechstunde? Und dann natürlich auch im Gegensatz, gibt es denn Fallstricke oder auch die ein oder andere Herausforderung, die man beachten muss?
Also ein wesentlicher Vorteil, den ich sehe, ist die enorme zeitliche Entlastung für alle. Auch gerade für PatientInnen, die regelmäßig kommen müssen. Die stehen ja auch mitten im Leben. Es gibt deutlich weniger Terminausfälle, Verschiebungen oder Absagen aufgrund von zum Beispiel Krankheiten oder das Kind ist krank oder Termine im Job. So eine Videosprechstunde geht auch mal eben zwischendurch mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem Arbeitsrechner, wenn man nirgendwo hin muss. Auch während der laufenden Sprechstunde ist viel mehr Zeit, wenn die Patienten nicht vor der Tür stehen oder am Tresen stehen, im Zimmer sitzen, für die neben der Sprechstunde anfallenden Aufgaben auf unserer Seite. Auch Patientinnen sind in der Regel fokussierter auf den Grund des Termins und kommen nicht noch mit zig anderen Dingen, die sie besprechen wollen, sondern es geht wirklich um das, weswegen diese virtuelle Sprechstunde gebucht wurde. Und dadurch können natürlich mehr Leute behandelt werden in der gleichen Zeit und somit ist der Wirtschaftlichkeitsfaktor natürlich auch deutlich mehr gegeben.
Ja, wichtige Aspekte, die du genannt hast. Und ich finde noch, für nicht deutsch sprechende Patienten kann es einfacher sein, bei virtueller Sprechstunde einen Dolmetscher zu Hause mit hinzuzufügen. Sicherlich ist es auch sinnvoll bei Ansteckungsgefahr, dass man dann die Videosprechstunde nicht nutzt, wie wir gerade das auch bei der Pandemie gesehen haben. Aber auch zu den typischen grippalen Infektzeiten im Jahr ist es durchaus sinnvoll.
Ja, also ich finde auch, dass Videosprechstunde hat ja durch Corona einen totalen Aufschwung bekommen, trotz vieler Hürden. Und machen wir uns mal nichts vor, die Situation wird es, ohne schwarz zu malen, ob Corona oder Grippewellen oder was auch immer, in Zukunft noch häufiger geben. Und Menschen werden auch in Zukunft mehr auf die virtuellen Angebote zurückgreifen.
Ja, aber auch nochmal zu den Fallstricken, das darf man auch nicht vergessen. Die Videosprechstunden bringen auch Herausforderungen und andere Herausforderungen und To-Dos mit sich. Also auch zu Hause entstehen für die Patienten natürlich Wartezeiten, wenn man das in der laufenden Sprechstunde oder im Anschluss an die Sprechstunde macht. Die sitzen dann am Bildschirm und zu Hause vergehen 5 Minuten deutlich länger als im Wartezimmer und dann fragen die Patienten per E-Mail nach. Und das ist natürlich auch mehr Arbeit letztendlich, ne? Also Videosprechstunde bedeutet nicht automatisch weniger Arbeit. Für uns ist es nur andere Arbeit. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, aber die kann man natürlich besser planen. Manchmal ist bei virtuellen Angeboten auch bekannterweise die Internetverbindung vielleicht nicht so besonders stabil. Bei uns ist das jetzt nicht so das Problem, aber gerade wenn das am Handy stattfindet, am Tablet, ist das auf PatientInnenseite ganz oft ein Problem. Das kann natürlich dann so einen Termin auch mal verzögern und dann muss man bisschen spontan aufs Telefon übergreifen oder so und dann schauen, wie man das regeln kann, damit es noch effektiv bleibt. Manchmal passiert es natürlich auch, dass wir eine Videosprechstunde planen und dann feststellen, das reicht überhaupt nicht aus, weil bestimmte Sachen doch genau persönlich angeschaut werden oder einfach eine bestimmte Untersuchung gemacht werden und die Patienten dann doch in die Praxis kommen müssen und dann von jetzt auf gleich einen Termin zu finden, der natürlich dann auch nicht in 3-4 Monaten sein sollte, ist auch eine Herausforderung.
Ja, natürlich können bei virtuellen Konsultationen leicht Dinge übersehen werden. Das betrifft einmal körperliche Befunde, denen der Patient vielleicht nicht genug Bedeutung beimisst. Aber beispielsweise entwickeln unsere Rheuma-PatientInnen nicht selten Depressionen. Und da ist es gut möglich, die eigene Stimmungslage für die Dauer der Videotelefonie einfach zu überspielen. Wenn der Arzt nicht sehr genau darauf achtet bei der Videokonferenz und den Patientin nicht so gut kennt, besteht die Gefahr, dass dieser wichtige Befunde nicht gleich erkennt. Positiver Einfluss auf die Adhärenz lässt sich wahrscheinlich auch besser nicht virtuell umsetzen, genauso auch die Patientenmotivation. Auf den einzelnen Patienten kommt es dann darauf an, und auch, wie gut der Arzt den Patient kennt.
Ja, und auch die soziale Distanz könnte sich auf Dauer negativ auswirken. Denn wenn PatientInnen in die Praxis kommen, besteht ja auch der Kontakt und der Austausch mit den MFAs. Und uns erzählen sie ja meistens doch ganz andere Dinge, als sie dem Arzt erzählen würden. Auch einfach mal den Patienten im Arm nehmen oder vielleicht mal die Hand auf die Schulter legen, um ihn zu zeigen, ich sehe sie oder ich verstehe sie. Und das bewirkt ja auch wahre Wunder. Und Empathie kann digital einfach nicht so optimal rübergebracht werden, denke ich.
Absolut. Ich glaube, Sie als MFAs kann niemand ersetzen und auf gar keinen Fall die virtuelle Patientensprechstunde. Und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen auch über die Fallstricke gesprochen. So Ulrike und Linda, Sie hatten es angedeutet, vielleicht passt die Videosprechstunde manchmal nicht, manchmal reicht sie nicht aus oder körperliche Befunde oder andere Dinge können leichter übersehen werden. Für welche PatientInnen kommen denn Videosprechstunden Ihrer Erfahrung nach überhaupt in Frage?
Also ich denke, Videosprechstunden sind grundsätzlich sinnvoll, um beispielsweise Ergebnisse diagnostischer Tests mitzuteilen und den Bericht nach einem Klinikaufenthalt zu besprechen. Oder auch, wenn der Patient gut eingestellt ist, das heißt, ein stabiler Zustand der Erkrankung da ist, dass es halt sich nur um eine kurze Wiedervorstellung handelt, dass man nachfragt, wie es einem geht, dann sagt, dass man neue Medikamente benötigt, dann ist es so, dass per Videokonferenz durchaus ausreichend ist. Und vielleicht ist ja eine gute Idee, dass man das im Wechsel macht. Das heißt, einen Termin mal in der Praxis und eine per Videosprechstunde.
Ja, oder bei Rezeptwünschen. Wiederholungsrezepte, die erst nach bekannten Blutergebnissen ausgestellt werden. Also Blutabnahme in der Praxis, danach Besprechung per Video und Rezept zusenden. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, keine Videosprechstunde für neue PatientInnen anzubieten, die noch nie in der Praxis waren. Sie sollten beim ersten Mal schon gesehen werden, oder? Wie siehst du das, Linda?
Ja, das sehe ich genauso. Also unser System bietet das zwar an und es wäre abrechnungsfähig. Also man darf neue Patienten auch per Videosprechstunde behandeln, das ist kein Problem. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir finden es wichtig, die PatientInnen beim ersten Mal zu sehen, denn gerade die Beurteilung von Hautläsionen ist virtuell schwierig. Aber es gibt auch Praxen, das weiß ich, die das durchaus machen. Das ist eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich treffen muss.
Mhm. Linda, wie ist denn deine Einschätzung? Spielt deiner Erfahrung nach das Alter der Patienten eine Rolle? Gibt es da irgendwelche Grenzen nach oben, nach unten, wie es so im Umgang mit der Technik ist?
Also überraschenderweise spielt das Alter bei uns in der Praxis keine Rolle. Wir haben von 16 bis 93 alles dabei, sowohl die, die Videosprechstunde nutzen, als die, die sie nicht nutzen wollen.
Vielen lieben Dank erstmal für diese ganzen wertvollen Tipps und Hinweise bis hierhin. Und viele HörerInnen sind es vielleicht schon total heiß, virtuelle Formate in ihrer Praxis zu übernehmen oder vielleicht auch erstmal Überzeugungsarbeit zu leisten. Was können Sie denn aus eigener Erfahrung sagen? Was kann ich als MFA oder RFA konkret tun?
Ja, argumentiert bei euren Vorgesetzten und dem Team einfach mal mit Fakten. Es sind oft kleine Dinge nur oder auch keine, die man technisch noch nachbessern oder ändern müsste. Oft ist es einfacher, als man denkt. Und gut integriert und strukturiert bedeutet es einfach eine Entlastung für alle Beteiligten, ob es das Praxisteam ist, die ÄrztInnen oder PatientInnen. Bewährt hat es sich auf jeden Fall bei vielen schon in der Pandemiezeit, einfach flexibler agieren zu können und honoriert wird es ja auch noch.
Ja, und der persönliche Austausch unter uns MFAs, auch aus anderen Praxen, kann enorm weiterhelfen. Sich proaktiv mit KollegInnen austauschen und einfach mal nachfragen, wie andere das machen. Das gibt auch ganz andere Sicherheit, mit der man das in der eigenen Praxis einbringen und auch anbieten kann und sich auch selber darum kümmern kann und den anderen auch Mut macht.
Genau, eignet euch selbst die Kompetenz an, woher auch immer. Also wir haben es zum Beispiel bei uns so gemacht, dass wir die Videosprechstunde erstmal intern probiert haben, bevor wir mit dem Patienten live gegangen sind sozusagen. Wir haben uns als PatientInnen angemeldet und die Ärzte haben mit uns eine virtuelle Sprechstunde durchgeführt, einfach damit sie wissen, wie gestaltet sich das, wie funktioniert das. Wir wissen auch, was sind die Schwierigkeiten beim Einloggen für die PatientInnen. Also so können wir ganz genau sagen, was die Patienten machen möchten. Und es wirkt einfach professioneller, wenn man vorher schon mal kleine Fehler ausmergeln konnte.
Ja, und bei solchen Tests, dann sieht man ja auch mal, wie das alles für den Patienten rüberkommt. Also zum Beispiel auch der Raum, in dem die Videosprechstunde stattfindet. Da fällt einem vielleicht plötzlich selbst auf, dass der Blumenstrauß im Hintergrund auch schon bessere Tage hatte. Man wird ja auch manchmal betriebsblind. Ja, und macht konkrete Vorschläge. Zum Beispiel, wir könnten den Raum hinten dafür verwenden. Wir müssen nur über die KV einen Anbieter raussuchen, etc. Oder arbeitet was Konkretes aus und schlagt es vor. Ich finde immer, wenn man was vorlegt, dann sind die anderen auch viel schneller bereit, mitzumachen. Und man holt sie dann auch ab. Die Bedenken oder Hemmschwellen kann man damit schon mal vielleicht geschmeidiger machen, sage ich mal. Ihr erreicht die ÄrztInnen auch über das Renommee ihrer Praxis als ihrem Baby. Argumentiert auch damit, wir müssen auch mit der Zeit gehen. Oder gerade wenn die Ärzte schon älter sind, sie wollen ja auch mal die Praxis irgendwann übergeben und, sage ich mal, auch noch was dafür bekommen. Also ist es auch wichtig, dass die Praxis jung und zeitgemäß ist.
Man darf auch nicht unterschätzen, dass gerade wenn sowas neu eingeführt wird, die Begeisterung erstmal groß ist und im täglichen Ablauf in der Routine wird es dann einfach wieder vergessen. Ohne böse Absicht, also bleibt am Ball. Ne? Immer wieder in Erinnerung rufen, wir haben doch dies und das besprochen und wollen wir das nicht so machen. Wir haben mit unseren Chefs zum Beispiel abgesprochen, dass wir sie auch in der Sprechstunde nerven dürfen damit, wenn sie halt nicht dran denken, nochmal anrufen, reingehen, fragen. Sollen wir das als virtuellen Termin machen? Ach ja, richtig, können wir gerne machen. So, und schon ist es geklärt. Inzwischen ist das nicht mehr das Problem, aber am Anfang war das nicht unwichtig, daran zu erinnern, dass wir das so besprochen haben.
Ja, wir kommen nun leider schon zum Ende unserer heutigen Folge. Es war super spannend. Was können Sie denn unseren HörerInnen zur virtuellen Patientensprechstunde noch zum Schluss mit auf den Weg geben?
Habt einfach den Mut, das Thema anzusprechen, auch wenn eure Praxis vielleicht oder der Chef digital noch nicht so gut aufgestellt ist. Seht die Digitalisierung als persönliche Chance, euch selbst einzubringen oder sich sogar selber Kompetenzen anzueignen. So könnt ihr als Ansprechpartner eine wichtige Rolle in der Praxis übernehmen. Versucht's doch einfach mal.
In den nächsten Jahren wird so viel Neues kommen, was dann auch sicher zwangsläufig umgesetzt werden muss. Je früher man die Weichen in die Richtung legt, desto einfacher tut man sich damit dann später. Ich war zum Beispiel auch bei einer Veranstaltung von einem Zukunftsforscher, der hat uns gesagt, macht euch als MFAs und RFAs keine Sorgen, eure Jobs sind safe. Also wie Ines vorhin schon gesagt hat, dieses Handauflegen, dieses für den Patienten Dasein und einfach mal sagen, Mensch, es wird alles wieder gut, was jetzt nichts mit der medizinischen Betreuung zu tun hat, das ist das, was wir machen und wo wir die Weichen dafür legen. Und da kann virtuell ganz viel Neues kommen und man kann sich darauf einstellen, aber wir sind diejenigen, die bleiben. Also da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, dass durch die virtuelle Sprechstunde euer Job flöten geht.
Ganz genau, so sehe ich das auch. Wir sind einfach unersetzbar. Also die Digitalisierung kann uns enorm unterstützen, aber das Zwischenmenschliche, das wird immer bleiben. Und egal, wie weit wir technisch auch voranschreiten, also das macht ja auch irgendwie unseren Job aus und das ist ja auch unsere Aufgabe. Und deswegen sind wir ja auch so leidenschaftlich Arzthelferinnen, MFAs, Krankenschwestern, was auch immer geworden. Und nicht umsonst sind wir ja auch schon so lange mit Begeisterung dabei, oder?
Ja, vielen Dank an Sie, Linda, Ines und Ulrike, für all die wertvollen Infos und Ihre Zeit heute. Wir kommen nun zum Ende unserer heutigen Folge. Deswegen hört auch unbedingt in unsere nächsten Folgen wieder rein. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema Umgang mit Stress. Habt ihr auch schon Erfahrungen, vielleicht auch ganz andere Erfahrungen mit der virtuellen Patientensprechstunde gemacht? Oder habt ihr weitere Fragen und Anregungen zu diesen oder andere Themen? Dann schreibt uns gerne eine Mail über info@praxiswissen2go.de und teilt euer Feedback. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt und teilt den Podcast auch gerne mit euren LieblingskollegInnen und vergesst nicht, Praxiswissen2go zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge auf keinen Fall verpasst. Danke für euer Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war eine Folge von Praxiswissen2go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Dieser Podcast ist ein gemeinsamer Service von medizinischen Fachkräften und der MGen GmbH.